In der Nacht zum 9. September 2018 verstirbt der 22-jährige Markus B. in der Kleinstadt Köthen in Sachsen-Anhalt nach einer Auseinandersetzung mit zwei afghanischen Asylbewerbern. Am Folgetag ziehen 2500 Demonstranten durch Köthen. Manche von ihnen fordern zu Friedlichkeit und gegenseitigem Respekt auf. Andere, darunter, so schätzt die Polizei, etwa 500 Rechtsextreme, nutzen den Tod von Markus B. für offenvölkisch-neonazistische Propaganda. Auch die AfD ruft zu einem Trauermarsch auf. Mit dabei ist der wegen Volksverhetzung vorbestrafte Chef der thüringischen Rechtspopulisten Tegida, David Köckert.
Denn das, was hier abläuft, was hier geschehen ist, und was das Abschlachten des deutschen Volkes.
Der Rechtsextremist Köckert behauptet bereits einen Tag nach dem Vorfall, die Presse wolle die afghanischen Asylbewerber, die bereits zuvor als aggressiv aufgefallen waren, schützen und verschweige die Tatumstände.
Liebe Freunde, weil die genau wissen, was hier abläuft, denen geht der Arsch auf Grundeis. Und ich kann euch sagen, 89 war ein Possenspiel dagegen. Wenn wir noch einmal die Macht bekommen, dann werden diese Flitzpiepen sich im dunklen Keller bei uns wieder finden.
Gegenwärtig werden die Umstände des tödlichen Zwischenfalls vor dem Landgericht Dessau-Roßlau verhandelt. Dabei steht eines bereits fest: Markus B. ist nicht aufgrund äußerer Gewalteinwirkung, sondern infolge eines nicht diagnostizierten Herzfehlers verstorben. Die Vorgänge in Köthen und die Hetze der Rechtsextremen sind ein besonders eindringliches Beispiel für das manifeste fremdenfeindliche Potenzial in Ostdeutschland. Ein Einzelfall sind sie nicht. Auch aus Chemnitz, Bautzen, Freital und anderen Orten sind Szenen aufgebrachter Menschen mit wutverzerrten Gesichtern bekannt. Die Gegner, Flüchtlinge, Politiker, Medien und das demokratische System. So auch unlängst in Chemnitz, ehemals Karl-Marx-Stadt, direkt unter dem prominenten Monument des Philosophen im Stadtzentrum.
Und generell mal zu dem Thema:
Lügenpresse, 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 Lügenpresse.
Kann man aufgrund extremistischer Ausschläge von einem generellen Aufschwung des Rechtsextremismus in Ostdeutschland sprechen? Wieso haben die Gewalttaten und Zwischenfälle mit Asylbewerbern in anderen Teilen der Republik, etwa in Freiburg, Offenburg oder in Berlin, nicht in rechtsextreme Aufmärsche gemündet? Die aktuellen Zahlen einer Studie der Universität Leipzig lassen aufhorchen. Demnach befürworten immerhin 7% der Ostdeutschen die Schaffung einer rechtsautoritären Diktatur. Im Westen sind es 2,7%. Rund ein Drittel der Ostdeutschen vertreten der Studie zufolge eine manifest ausländerfeindliche Einstellung, gegen ein knappes Viertel im Westen. Durchlebt gerade der Osten Deutschlands eine Krise von Demokratie und Rechtsstaat? Die methodisch nicht unumstrittene Untersuchung der Uni Leipzig scheint dies nahezulegen. Historiker sehen die Gründe demokratiefeindlicher Tendenzen in Ostdeutschland in einer geschichtlichen Prägung, die bis 1945 zurückgeht.
Man hat ja so getan, als könnte man einfach durch den Umbau des Wirtschaftssystems, vereinfacht gesagt, also damit sei sozusagen alles erledigt. Aber das, kurz gesagt, die große Mehrheit der deutschen Bevölkerung ja nicht nur Fans von Hitler waren, sondern dass die auf den verschiedensten Ebenen in dem Vernichtungsprozess der europäischen Juden, in der Vernutzung der Zivilisten aus Polen, Russland und so weiter als Zwangsarbeiter und so beteiligt waren. Und dass es kurz gesagt um die Rezivilisierung dieser Leute ging. Das ist etwas, was in der DDR nicht stattgefunden hat und was jetzt nach 89 eben mit stattfinden muss.
Meint etwa der Berliner Historiker Martin Jander. Die marxistische Doktrin, so betont Jander, kenne Begriffe wie Verantwortung, Schuld und Haftung des Einzelnen nicht. Das habe in der DDR prägende Folgen für den Umgang mit der NS-Vergangenheit gehabt. Die Rolle der deutschen Zivilbevölkerung in der NS-Diktatur sei in der DDR aus ideologischen Gründen verschwiegen worden. Der Mythos des Antifaschismus, eine der wichtigsten Legitimationsmuster des SED-Regimes, wirke in Kreisen der Rechtspopulisten bis heute. Aus diesem Grund verfängt die Propaganda der westdeutschen Führung der Alternative für Deutschland gerade im Osten der Republik. Die Rede des thüringischen AfD-Fraktionsvorsitzenden und gebürtigen Westdeutschen Björn Höcke vor der Jugendorganisation der Partei in Dresden ist dafür ein provozierendes Beispiel.
Die Deutschen, und ich rede jetzt nicht von euch Patrioten, die sich hier heute versammelt haben. Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat.
Höckes Spott über die dämliche Bewältigungspolitik der Bundesrepublik, seine Forderung nach einer erinnerungspolitischen Wende um 180 Grad, seien in Dresden auf fruchtbaren Boden gefallen, glaubt der Historiker Martin Jander.
AfD-Chef Gauland spricht von, das war ein Vogelschiss. Höcke sagt, also wir sollten dieses Denkmal doch abschaffen, ein Denkmal der Schande und so. Möglicherweise haben diese Formen der Zurückweisung von Verantwortung und Haftung, der Zurückweisung von Empathie gegenüber den Überlebenden und den Opfern des Nationalsozialismus etwas mit dieser ja eben nicht stattgefundenen Auseinandersetzung mit dem NS zu tun. Also ich würde annehmen, dass das so funktioniert, aber ich kenne keine wirkliche Untersuchung, die das mal wirklich belegt. Also etwa an den Demonstranten in Dresden, wo man dann mal gucken müsste, wie sind die aufgewachsen und so weiter, was für Schulbücher haben die gelesen, in was für Familien sind die groß geworden.
Geht die heutige Konjunktur des Rechtspopulismus im Osten auf Defizite zurück, die bereits vor 1989 in der DDR gewirkt haben? Tatsächlich erinnern die Szenen heutiger rechtsnationaler Ausfälle auf den Straßen Ostdeutschlands erschreckend an die ausländerfeindlichen Ausschreitungen unmittelbar nach dem Mauerfall.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Vor dem zentralen Aufnahmeheim für Asylbewerber in Rostock ist es gestern Abend zu schweren ostländerfeindlichen Krawallen gekommen. Rechtsextremisten lieferten sich mehrere Stunden lang eine Straßenschlacht mit der Polizei. Der Leiter des Landeskriminalamtes Cordus kritisierte, dass etwa 1000 Schaulustige den Gewalttätern Schutz geboten hätten.
Rostock-Lichtenhagen 1992. Die gewalttätigen Pogrome gegen Asylbewerber aus Rumänien und langjährige DDR-Gastarbeiter aus Vietnam, begleitet von Brandanschlägen und offen neonazistischen Parolen und Handzeichen, sind die massivsten ausländerfeindlichen Übergriffe der deutschen Nachkriegsgeschichte. Sind die extremistischen Positionen gegen die Asylpolitik der Bundesregierung heute und die offene Kritik am demokratischen Rechtsstaat ein spätes Erbe der SED-Diktatur? Die Konjunktur rechtsnationalen Gedankenguts im Osten allein auf das Fehlen einer demokratisch gesinnten Zivilgesellschaft zurückzuführen, lehnt der Berliner Historiker Reiko Hannemann entschieden ab.
Da kam eigentlich immer wieder die Idee, die Ostdeutschen, also haben gewissen Nachholbedarf. Sie wüssten nicht, wie man Demokratie macht. Sie hätten nie Zeit gehabt, eine Zivilgesellschaft zu entwickeln. Und da, auch in meinen Forschungen, dem muss ich wirklich klar widersprechen. Ich glaube, dass die friedliche Revolution 89 überhaupt nicht möglich gewesen wäre, wenn es nicht genug Zwischenräume gegeben hätte in der DDR. Also gerade in der Zeit Honeckers dann auch, gerade in den 80er Jahren, mit den vielen Jugendsubkulturen, was es da alles schon gegeben hat. Wenn es das nicht gegeben hätte, wäre 89 gar nicht möglich gewesen. Das muss man wirklich ganz klar sagen. Das kam ja nicht aus dem Nichts.
Zwar hat es in der DDR keine freie Presse und keine organisierte Regierungsopposition gegeben. Dennoch sei Kritik und Diskussion in den Nischen der Gesellschaft, in Kirchen, Subkulturen, privaten Zirkeln oder auch staatlichen Kultureinrichtungen durchaus möglich gewesen, so Reiko Hannemann. Derzeit untersucht er in einem wissenschaftlichen Projekt im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf, wieso Menschen in Ostdeutschland sich vom demokratischen Gemeinwesen abwenden. Eine Erkenntnis: Wahlenthaltung und Politikverdrossenheit führen zum Erstarken der extremistischen Ränder.
Ich habe den Eindruck, dass nach den Erfahrungen der frühen 90er Jahre, als man versucht hat, in dieser bundesdeutschen Demokratie mitzumachen, also für eigene Interessen einzutreten, sich zu engagieren, zu demonstrieren, dass da eine ganz starke Enttäuschung entstanden ist, dass man eigentlich gar nichts erreichen kann. Und tatsächlich auch sozusagen auch eine gewisse Unzufriedenheit, wenn nicht sogar Enttäuschung, über das Justizsystem zum Beispiel auch entstanden ist.
Vieles weist darauf hin, dass es in Ostdeutschland nach 1989 keineswegs an konstruktivem demokratischem Gestaltungswillen gefehlt hat. Vielmehr mangelte es an praktischer Erfahrung, in der Durchsetzungsfähigkeit, im politischen Wettbewerb. Bis heute sind die Eliten des vereinten Deutschlands deutlich westlich geprägt. Gerade einmal 1,7% der Spitzenfunktionen der Bundesregierung sind mit gebürtigen Ostdeutschen besetzt. Die noch Bundeskanzlerin Angela Merkel ist hier eine prominente Ausnahme. Nicht nur der Elitenaustausch, auch die oft undurchsichtige Abwicklung tausender DDR-Betriebe nach 1989 hat das Vertrauen vieler Ostdeutscher in die Bundesrepublik bis heute beschädigt, meint der Historiker Reiko Hannemann. Er fordert, die Akten der Auflösung der volkseigenen Betriebe nach 1989 endlich freizugeben, um eine wissenschaftliche Aufarbeitung zu ermöglichen. Der Ausverkauf der DDR-Betriebe und der Austausch der politischen Eliten im Osten sind für Hannemann wichtige Aspekte in der Analyse demokratiefeindlicher Bewegungen heute.
Es ist die Verunsicherung der gesamten Gesellschaft, so komplex sie ist im Osten, die dazu führt, dass große Teile, die nicht rechtsextreme Positionen vertreten, sich zurückziehen und nicht versuchen, zum Beispiel die Demokratie zu retten, sich für die Demokratie stark zu machen, weil sie das Gefühl haben, wir können eh nichts verändern. Und es ist gar nicht meine Bundesrepublik.
Die Konjunktur des Rechtspopulismus wird auf dieser Grundlage als diffuser Protest gegen ein System erklärt, in dem sich Teile der ostdeutschen Bevölkerung bis heute nicht zu Hause fühlen. In Thüringen, Sachsen und Brandenburg, drei ostdeutsche Bundesländer, in denen 2019 neue Landtage gewählt werden, erreicht die AfD nach aktuellen Umfragen rund 25% der Stimmen. Nicht einmal ein Zehntel der Brandenburger, so beziffert es eine Untersuchung, vertraue den etablierten politischen Parteien. Die Enttäuschung über die bundesrepublikanische Demokratie sitzt mancherorts tief. Das gilt auch und besonders für ehemalige DDR-Oppositionelle, wie die prominente Bürgerrechtlerin Vera Lengsfeld. 1983 wurde Lengsfeld aus der SED ausgeschlossen und von ihrem Ehemann im Auftrag der Stasi bespitzelt. 1990 gehörte sie der ersten frei gewählten Volkskammer der DDR an. Später war sie Bundestagsabgeordnete, zunächst für die Grünen, dann für die CDU. Heute vertritt Lengsfeld Positionen der AfD, sympathisiert mit rechtspopulistischen Gruppierungen wie Pegida und kritisiert vor allem die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel. Dass in der sächsischen Kleinstadt Bautzen Bürger allsonntäglich gegen den UN-Migrationspakt auf die Straße gehen, lässt Vera Lengsfeld bei einem Sympathisantentreffen auf einen neuerlichen Systemumsturz hoffen.
Ja, meine Damen und Herren, einen besseren Übergang kann es ja eigentlich gar nicht geben. Denn als ich jetzt eben hier zugehört habe über den Bericht über diese Initiative, dann war das so ein bisschen, als ob der Herbst 89 hier durch den Saal weht. Denn so hat es ja 89 auch angefangen. Das Zentrum der friedlichen Revolution ist von Anfang an Sachsen gewesen. Und ich habe das Gefühl, dass die zweite Revolution, die wir jetzt brauchen, auch wieder Sachsen als Zentrum haben wird und von Sachsen aus strahlen wird.
Die Demokratie sei in der Bundesrepublik längst abgeschafft, ist Lengsfeld überzeugt. Man lebe vielmehr in einer DDR 2.0. Der Bundestag unter der Großen Koalition arbeite wie die DDR-Volkskammer, da er Entscheidungen aus dem Kanzleramt nur mehr abnicke. Die Presse fungiere längst nicht mehr als Kontrollinstanz, sondern verhalte sich systemtragend. Kritik an ihren Äußerungen bezeichnet Vera Lengsfeld als Denunziation, wie sie einst die Staatssicherheit der DDR betrieb. Die Ablehnung des SED-Regimes ist unter ehemaligen Bürgerrechtlern einhellig. Nur die Schlussfolgerungen für die Gegenwart sind widersprüchlich. Das zeigt etwa der Auftritt des Liedermachers Wolf Biermann im Deutschen Bundestag zum Gedenken an den Mauerfall 1989.
Ich weiß, dass manche, die im Gefängnis saßen, mit diesem Lied in der Zelle überlebt haben. Und ich finde es wunderbar, dass dieses Lied aus den Gefängnissen der DDR heute im Parlament der deutschen Demokratie gesungen werden kann. Ist das nicht toll? Du lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit. Die allzu hart sind, brechen, die allzu spitz sind, stechen und brechen ab sogleich. Und brechen ab sogleich. Du lass dich nicht verbittern in dieser bitteren Zeit. Die Herrschenden erzittern, sitzt du erst hinter Gittern, doch nicht vor deinem Leid, doch nicht vor deinem Leid. Du lass dich nicht erschrecken in dieser Schreckenszeit. Das wollen sie doch bezwecken, dass wir die Waffen strecken, schon vor dem großen Streit, schon vor dem großen Streit. Du lass dich nicht verbrauchen, gebrauche deine Zeit. Du kannst nicht untertauchen, du brauchst uns und wir brauchen grad deine Heiterkeit, grad deine Heiterkeit. Wir wollen es nicht verschweigen in dieser Schweigezeit. Das Grün bricht aus den Zweigen, wir wollen das allen zeigen, dann wissen sie Bescheid, dann wissen sie Bescheid.
Die Analyse des ostdeutschen Demokratieverständnisses heute wird immer öfter verbunden mit einem Blick auf die ideologische Geschichte der DDR und vor allem auf ihren Umgang mit der NS-Vergangenheit. Zuletzt wurde dies besonders deutlich in der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen, einst das ehemalige zentrale Untersuchungsgefängnis der Staatssicherheit der DDR. Zeitzeugen, die durch die Ausstellung führen, und auch führende Mitglieder des Fördervereins der Gedenkstätte bekannten sich offen zu rechtspopulistischen, revisionistischen Thesen. In einem Hintergrundgespräch mit der Berliner Zeitung etwa zweifelte der AfD-Parteigänger Sigmar Faust die Opferzahlen des Holocaust an und provozierte mit der Frage, ob die Zahl 6 Millionen heilig sei. In einem Interview hinterfragte daraufhin der Historiker Ilko Sascha Kowalczuk, der selbst zur ostdeutschen Bürgerbewegung gehörte, den demokratischen Grundkonsens der DDR-Regimegegner.
Opposition in der Diktatur hat es deshalb immer relativ leicht, weil sich alle sehr gut darauf einigen können, wogegen sie sind. Und solange man nicht die Macht hat, muss man auch eigentlich nicht wirklich großartig darüber sich verständigen, wofür man eigentlich ist. Es war eine sehr auch politisch inhomogene Gruppe, deren innere Differenzen dann eigentlich erst nach 1990 wirklich aufbrechen konnten. Vieles von dem, was wir heute beobachten können, war auch schon Anfang der 90er Jahre sichtbar. Wir hatten auch damals schon Leute beobachten können, die von links außen wanderten durch das ganze politische Spektrum und heute irgendwie rechts außen stehen. Davon gab es viele.
Möglicherweise, ergänzt Ilko Sascha Kowalczuk, hat es diesen demokratischen Konsens in der DDR-Opposition nie gegeben. Antikommunisten müssen ja nicht unbedingt Demokraten sein. Ein schillerndes Demokratieverständnis spaltet nicht nur die DDR-Bürgerbewegung bis heute, sondern hinterließ in der gesamten ostdeutschen Gesellschaft Spuren. Davon sind viele Historiker überzeugt. Der Erfolg rechtsnationaler Propaganda wird auch auf den staatlich verorteten Mythos des Antifaschismus der DDR zurückgeführt. Tatsächlich war in den Schulbüchern der DDR nicht von den Deutschen, sondern vor allem von Faschisten die Rede, wenn es um Täter und Verantwortliche im NS-Staat ging. Zugleich hat die Anpassung an das DDR-System wie eine Schuldbefreiung ehemaliger NS-Täter gewirkt. Wer ein guter Sozialist war, konnte schließlich nicht Faschist gewesen sein. Dass der Mythos Antifaschismus zwar durch die Sozialistische Einheitspartei verordnet, aber ansonsten im Arbeiter- und Bauernstaat nicht wirklich verinnerlicht wurde, gab sogar der ehemalige Generalsekretär des Zentralkomitees der SED, Erich Honecker, im Oktober 1990 im Moskauer Exil zu.
Also was das Verständnis betrifft, die Vermittlung des Verständnisses für diese Widerstandsarbeit, die auch gleichzeitig verbunden war mit dem Kampf gegen den Antisemitismus, gegen die Vernichtung der Juden, ja, ob dieses Verständnis immer tiefgreifend wirkte, das ist natürlich heute schwer zu beurteilen. Ich selbst habe Zweifel, dass unsere Propagandaarbeit immer so überzeugend war, dass es sowohl Herz als Verstand ergriffen hat.
Ein staatliches Schuldanerkenntnis, eine symbolische Geste wie der Kniefall Willy Brandts 1970 in Warschau, hat es auch von staatlicher Seite in der DDR nicht gegeben. Tatsächlich bekannte sich die DDR-Volkskammer erst im März 1990 zur Mitverantwortung für die Demütigung, Vertreibung und Ermordung jüdischer Frauen, Männer und Kinder. Die juristische Verfolgung der Täter wurde im Osten mit mehr Nachdruck betrieben. Das zeigen die Statistiken zur strafrechtlichen Aufarbeitung der NS-Vergangenheit in BRD und DDR deutlich. Demgegenüber hat die SED-Propaganda aber die Entnazifizierung bereits zu Beginn der 1950er Jahre für beendet erklärt, betont Annetta Kahane, Publizistin und Vorsitzende der Amadeo-Antonio-Stiftung gegen Rechtsextremismus. Als Tochter jüdischer Eltern in der DDR geboren, arbeitete Kahane auch als inoffizielle Mitarbeiterin der Stasi, bevor sie später dem System entschieden den Rücken wandte.
Es ist ja in der Tat nicht so gewesen, dass die alle im Westen waren. Die waren ja wirklich überall. Der Anteil der Widerstandskämpfer an der Gesamtbevölkerung mag in Ostdeutschland ein bisschen höher gewesen sein als in Westdeutschland, aber er war klein, er war winzig. Die Elite der DDR, die Führer der Partei und Regierung, das Politbüro, das Zentralkomitee, mögen noch einen höheren Anteil an Menschen gehabt haben, die tatsächlich Kommunisten waren und keine Nationalsozialisten. Aber je weiter runter das ging, desto normaler wurde es.
Laut einer aktuellen Studie im Auftrag der Stasi-Unterlagenbehörde waren Mitte der 50er Jahre immerhin ein Drittel der DDR-Staatsbeamten ehemalige NSDAP-Mitglieder. Bereits kurz nach der Gründung der DDR propagierte das SED-Regime den Freispruch der DDR-Bevölkerung von jeder Schuld und zog damit den Schlussstrich unter die Vergangenheit, heißt es dort. Wie wenig die Idee einer entnazifizierten DDR-Gesellschaft dabei der Realität entsprach, untersucht derzeit der Historiker Enrico Heitzer von der Gedenkstätte Sachsenhausen bei Berlin.
Man sieht es ja auch in der DDR an den jüngeren Forschungen, dass es eben auch immer wieder manifeste rassistische Vorkommnisse gegeben hat, also Übergriffe auf Fremde oder als fremd wahrgenommene Menschen. Und das hat was mit neuen Prägungen zu tun, mit Reaktionen auf neue Erfahrungen, aber eben sicherlich auch mit dem Weiterwirken alter mentaler Prädisposition. Beispielsweise in den 80er Jahren waren von den sogenannten Hetzefällen, die das Ministerium für Staatssicherheit registriert hat, 20% rechts. Und es gibt interne Erhebungen am Ende der DDR, die tausende Leute einem rechtsradikalen Spektrum zuordnen.
Enrico Heitzer untersucht, inwiefern die Gegnerschaft gegen das DDR-System und neonazistische Bewegungen sich überschnitten. Eine Tradition der rechten Systemgegnerschaft bis heute sieht Heitzer nicht. Annetta Kahane dagegen spricht von einer Kontinuität rechtsextremistischen, antisemitischen Potenzials, das in der DDR nicht aufgearbeitet, aber auch nach dem Mauerfall nicht ausreichend wahrgenommen wurde. Kahane sieht sogar eine direkte Entwicklung von der ideologischen Schuldabwehr zur völkischen Propaganda.
Von Seiten der Leute, die aus dem Osten kamen, die sozusagen in der DDR groß geworden waren, die hatten auch kein Interesse daran, auf diese Narration einzugehen, weil eine Opfernarration natürlich viel bequemer ist. Sie sagen, wir waren Opfer des Nationalsozialismus als Arbeiter, wir waren Opfer der Sowjetunion, die hat uns besetzt und jetzt sind wir Opfer der Wiedervereinigung, die sich hier verhalten wie die Kolonialherren. Jetzt sollen wir auch noch über Juden nachdenken, also bitte. Das passte einfach nicht in diese Zeit rein. Und das ist eine der Brutstätten für das Nicht-Verarbeiten und für das Fortbestehen von Ressentiments, von Einstellungsmustern, von autoritären Gesellschaftsbildern, von Antisemitismus.
Der Mythos des Antifaschismus in der DDR und die mangelnde Aufarbeitung des Nationalsozialismus erlaubten bis heute den unbedachten Umgang mit völkischen, rechtsextremen Positionen, so Kahane. Der Historiker Reiko Hannemann ist der Ansicht, dass sich allein damit rechtspopulistische Tendenzen im Osten der Republik nicht erklären lassen.
Es ist ja mal vom Mythos Antifaschismus die Rede, den es in der DDR als Mythos oder Staatsmythos gegeben hätte. Es gibt zurzeit einen anderen Mythos, der sich auf die Bundesrepublik bezieht, nämlich dass die Bundesrepublik von Anfang an sehr intensiv und sehr enthusiastisch und mit hohen Schuldgefühlen den NS aufgearbeitet hätte. Das finde ich dann schon ganz interessant, als Richard von Weizsäcker 1985 seine berühmte Rede gehalten hat, was da los war. Was er für Anfeindungen, nur weil er von Befreiung und nicht von Niederlage mehr gesprochen hat und wie weit also die Aufarbeitung in der Bundesrepublik war, da würde ich sehr, sehr vorsichtig sein, das sozusagen als das glänzende Gegenbeispiel zur DDR zu schauen.
Neben der These über die mangelnde Demokratiefähigkeit der früheren DDR-Bürger und der Theorie zur fehlenden Aufarbeitung der NS-Vergangenheit wird ein weiterer Aspekt diskutiert. Es geht um den Zusammenhang zwischen Abstiegsängsten und Fremdenfeindlichkeit. Diese Korrelation geht auf die sogenannte Dimitrov-These aus den 1930er Jahren zurück. Darin wurde der Faschismus als terroristische Diktatur der am meisten reaktionären, chauvinistischen und imperialistischen Elemente des Finanzkapitals definiert. Diese im sowjetischen Einflussgebiet gängige Erklärung zeige bis heute Wirkung, meint etwa der Historiker und Kulturanthropologe Patrice G. Potrus.
Das Argument ist in den letzten 5 Jahren wieder sehr stark im öffentlichen Raum gekommen. Wenn wir uns aber zum Beispiel die sächsische Entwicklung anschauen, der Sachsenmonitor verfolgt es sehr lang. Die Einkommenslage, die Lebenszufriedenheit, die Zukunftserwartungen steigen seit Jahren permanent und die Affinität zu autoritären, illiberalen, antisemitischen und rassistischen Einstellungen ebenso. Das legt zumindest den Verdacht nahe, dass man über den Zusammenhang von Rassismus und sozioökonomischer Lage neu nachdenken muss.
Hat sich der Osten bis heute vor der Auseinandersetzung mit dem rechtsradikalen Potenzial gedrückt? Annetta Kahane ist davon überzeugt. Wo der Zusammenhang zwischen sozialer Unsicherheit und Rechtsradikalismus bis heute als gängige Erklärung diene, werde die tiefer liegende historische Grundierung rechter Ideologien ignoriert. Der Historiker Reiko Hannemann kommt bei seinen Feldforschungen zur Demokratiefeindlichkeit an der Ostberliner Stadtgrenze zu einem anderen Schluss.
Es hat natürlich, wie in allen postnazistischen Gesellschaften, hat es auch in der DDR immer rechtsextremes Gedankengut gegeben in der Bevölkerung, natürlich. Dass es auch in den Familienerzählungen das gegeben hat und dass sich das natürlich in einer sehr aufgewühlten und instabilen Zeit dann hochkommt, wo dann Leute kommen, die es schaffen, das zu organisieren, ist, glaube ich, relativ klar. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein entscheidender Unterschied zwischen Ost und West, dass sich der Osten nie so stabilisiert hat, sei es ökonomisch, sei es sozial, sei es politisch, mental, dass es deswegen eben so leicht ist, immer wieder rechtsextrem eingestellte Ostdeutsche zu organisieren. Also das sozusagen in eine politische Richtung, in eine politische Organisation zu bringen.
Die in diesem Jahr anstehenden Wahlen in 3 ostdeutschen Bundesländern werden zeigen, welche Bedeutung differenzierte Regierungskritik einerseits und plumpe rechtsnationale Propaganda andererseits entwickeln können. An einer offenen Auseinandersetzung mit radikalen, demokratiefeindlichen Tendenzen im Osten komme man in keinem Fall vorbei, glaubt die Publizistin Annetta Kahane.
Wenn wir ein Problem haben im Osten, und ich stehe dazu zu sagen, der Osten hat ein Problem mit Rechtspopulismus, Rechtsextremismus, Antisemitismus, dann müssen wir auch gucken, welche Ursachen das in der Geschichte vor der DDR und in der DDR und nach der DDR hatte. Wenn wir das nicht tun und wenn diese Zeit nicht auch im Konflikt meinetwegen angesprochen wird, wird uns das um die Ohren fliegen. Das wird nicht besser.
Die Analyse politischer und gesellschaftlicher Entwicklungen in Ost und West ist nach 1989 vor allem den historischen Deutungsmustern der alten BRD gefolgt. Die derzeitige wissenschaftliche Beschäftigung mit der Konjunktur demokratiefeindlicher Strömungen kommt um einen gesamtdeutschen Blick nicht herum. Historiker aus Ost und West fordern deswegen einen Paradigmenwechsel in der Forschung zur DDR-Geschichte, der bis auf die Nachkriegszeit zurückgeht. Die durchaus auch in Kreisen der Wissenschaft noch heute virulente Überheblichkeit gegenüber vermeintlichen Defiziten der ostdeutschen Gesellschaft, so meint Annetta Kahane, ist dabei weder angebracht noch hilfreich.